Wir haben gerade gesungen, du bist wunderbar und mächtig und alle Völker werden dich preisen. Aber ich erlebe das gar nicht. Seit schon fast einem Jahr, drei Vierteljahr beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema, oder ist, ja, liegt mir das am Herzen, die Relevanz vom Christentum. Und wenn man so umschaut, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, sagen wir vielleicht, dass in der Schweiz 5 oder 10% aktive praktizierende Christen sind. Warum ist das so? Wenn Gott so gross und so gut ist und trotzdem irgendwie wird er nicht mehr wahrgenommen in der Bevölkerung. Das hat mich beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Und jetzt hat es so ein bisschen wie eine Predigtsreihe daraus gegeben. Oder vielleicht mögt ihr euch erinnern am Predigt im November, wo wir so ein bisschen über das Gesetz und so nachgedacht haben. Und dann im Februar über die ganze Energiethematik in der Bibel. Und ich möchte heute wieder einen dritten Teil in diesem Thema machen und noch ein bisschen über die Relevanz vom Glauben und wie wir das können kommunizieren können, nachdenken mit uns zusammen. Es ist immer noch schwierig, die ganze Thematik, ist der Glaube relevant oder wie relevant, steht es in einem Spannungsfeld. Ich habe die Bibelstelle mal vorgesucht. Zum einen haben wir die Bibelstelle, wo der Paulus sagt, der Korinther schreibt er das und er sagt, er wüsste es genau, der Botschaft vom Kreuz, das sagen den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also aus dem kann ich wie ein bisschen ableiten, wir müssen uns nicht erwarten, dass die das mit Begeisterung aufnehmen werden. Und es wird Ablehnung geben. Und gleichzeitig sagt der Paulus, der Korinther, er hat sich angepasst, der Jude sei ein Jude und der Grieche sei ein Griech. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir uns anpassen? Weil, dass wir uns irgendwie anpassen müssen und das Ganze kommunizieren, das ist extrem wichtig aus meiner Sicht. Und das leite ich auch ab von dieser Römer 10-Stelle, wo er schreibt, der Paulus, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Gehören von der Botschaft und die gründet sich auf das, was Jesus gesagt hat. Also die Leute müssen die Botschaft hören und müssen die Botschaft verstehen. Und ich denke, wir müssen einen Weg finden, um die Botschaft den Leuten überbringen können. Natürlich ist es nicht automatisch, natürlich passiert es dann aus Gnade. Aber den Weg müssen wir wieder umringen, den machen. Und ich habe gesagt, es ist ein Spannungsfeld und da werden wir nicht Einigkeit erreichen. Oder es wird die Konservativen geben, die sagen, nein, wir müssen genau das und kein Stückchen davon abweichen. Es ist genau das. Und es wird die Liberalen geben. Jetzt bin ich wahrscheinlich aus dem Bild rausgelaufen, ich weiß nicht genau, was es ist. Es gibt die Liberalen, die sagen, nein, wir müssen das anpassen und es muss alles angepasst werden. Und wo genau der Punkt ist zwischen da und da, weiß ich nicht. Und ich werde dich einladen, heute Morgen einfach ein bisschen nachzudenken, wo du für dich den Punkt setzt. Das ist die Idee dahinter. Nicht zu sagen, genau da ist es richtig, sondern dass du daran überlegen, wo ist meine Position und was brauche ich, was brauchen meine Mitmenschen rundherum. Was mir noch wichtig erscheint, ist, ich habe das Bild bei dieser Römerstelle. Es ist klar, wenn man einen Missionar auf Afrika schickt, etwas, was das Erste, was er macht, ist, er fängt an, die gute Botschaft in die lokale Landessprache zu übersetzen. Wenn wir jetzt in der Schweiz nur noch 5% Christen sind, müssen wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir die Botschaft der Bibel in die lokale Landessprache übersetzen. Sodass sie die Leute um uns herum, unsere Kollegen, unsere Freunde, verstehen und das für die nicht absoluter Nonsens ist und irgendetwas, wo aus dem Mittelalter kommt. Das ist so der Challenge, wo ich mich gerade drinnen befinde und wo ich euch heute Morgen ein bisschen mitnehmen will. Genau. Dabei bin ich nach wie vor immer noch ein bisschen dem Thema mit der Energie dran, vom Christian Schwarz. Und einiges, was ich heute Morgen weitergebe, basiert auf dem, was er geforscht hat, herausgefunden hat, in dem, was er irgendwie 75'000 christliche Gemeinden beobachtet hat. Und dann in ihrer Entwicklung. Gut. Ich möchte die Predigt aber eigentlich anfangen mit einer bekannten Geschichte aus dem Mittelalter. Und zwar hat es um 1600 irgendetwas einen Mann gegeben, der Galileo Galilei geheissen. Das war ein universaler Forscher, der hat Mathematik, der hat Mechanik, der hat den Himmelskörper beobachtet. Und der hat herausgefunden, aufgrund seiner Beobachtungen, dass die Theorien, die sagen, dass die Erde nicht statisch im Zentrum steht und die Sonne um die Erde kreist, dass die irgendwie plausibel sind, mit dem man beobachtet hat. Das hingegen war ein Ärgernis für die katholische Kirche, weil die haben gesagt, es ist klar aus der Schöpfungsgeschichte, der Mensch ist das Zentrum, der steht am höchsten und darum ist es logisch, dass die Erde im Zentrum steht und die Sonne rundherum kreist. Und er hatte das Gefühl, aufgrund der Beobachtung muss die Sonne in der Mitte sein und die Erde rundherum kreisen. Und sie haben sich erbittert bekämpft, Galilei, das kennen wir, da ist er vor Gerichtsverhandlung gesetzt worden und gestellt worden und ist zu lebenslangem Hausarrest verurteilt worden und er hat das Verbot bekommen, um seine Theorien und seine Erkenntnisse zu publizieren. Heute lachen wir ein bisschen über die Geschichte, aber was ist dort schief gelaufen? Ich glaube, es hat eine klassische, ich sage das, dem Kategorienverwechslung gegeben. Man hat etwas beobachtet und die Wissenschaftler haben es so nach dem Maßstab beurteilt und die Theologen haben es nach einem anderen Maßstab beurteilt. Ich kann euch das ausführen mit einem Beispiel. Wenn wir hier eine rote Rose haben und ich dieser Saalhälfte sage, beurteilen das Bild davor nach der Kategorie von Farben, dann sagen alle, das ist rot mit unten grün. Und wenn ich auf dieser Seite Biologen habe und sage, beurteilen das aus biologischer Sicht, dann sagen sie wahrscheinlich, das ist eine Blume und das ist eine Rose. Und wenn ich jetzt den Saal frage und ich nur nach dem beantworte, wo ich in Kategorie ist, und sage, was ist das? Dann gibt es einen riesen Streit, weil die einen sagen, das ist rot und die sagen, nein, das ist eine Rose. Und wenn man nicht davon abweicht und aufeinander lässt, wird man nie aus dem Konflikt rauskommen. Weil für die ist es immer, immer rot und für die ist es immer Rose. Und bei dieser Galileo-Geschichte ist es wahrscheinlich auch so gewesen, man hat etwas beobachtet am Himmel und die Wissenschaft hat gesagt, das ist klar, es muss aufgrund von der Vorhersehbarkeit sein, muss es die Sonne in der Mitte sein und die Erde kreist rundherum. Und aus theologischer Sicht sagt man, ja, aber Gott, der Mensch ist wie die Krone der Schöpfung. Der herrscht über die Schöpfung. Und ich glaube, der Konflikt hat es noch ganz viele Mal gegeben. Und der passiert immer dann, wenn Naturwissenschaft oder theologische Fragen beantworten. Und wo beweisen, es gibt keinen Gott, weil wir das und das herausgefunden haben. Und es passiert immer dann, wenn Theologen wenn naturwissenschaftliche Experimente beurteilen, indem sie sagen, wie in der Bibel steht, an dieser Stelle wörtlich so und so. Und darum kann dieses Experiment nicht stimmen. Jetzt haben wir vielleicht das Gefühl, ja gut, das war eine mittelalterliche Geschichte gewesen, das ist schon ewig her. Das kann aber auch heute noch passieren. Ich durfte im Mai an einem Vortrag teilnehmen und dort hat einer referiert vom Bundesamt für Energie über die Entstehung von unseren Alpen. Und spannend ist das Bild hier, oder da, wo sich da die ganzen Platten zusammenschieben, vor etwa 55 Millionen Jahren, wo sich dann das ganze Alpenmassiv aufgefaltet hat und die Juraketten entstanden sind. Wissenschaftlich so hergeleitet, es gibt unter Geologen wahrscheinlich nicht so extrem, oder ich weiß nicht, Prozentzahlen, wahrscheinlich sind über 90% der Meinung, dass es so war. Ich habe meine Bibeln aufschlagen und jetzt zurückschauen. Von Adam, wenn da Adam das Jahr 0 ist, war irgendwie im Jahr 2000 der Abraham gewesen. Also 2000 nach Adam ist Abraham gekommen. Und wenn ich jetzt hier den Abraham auf dieser Grafik schaue, ist der 2000 vor Christus, also kommen wir etwa 4000 Jahre. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir haben einen Konflikt zwischen 4000 Millionen Jahren, wo die sagen, dass die Erde alt ist, und in der Bibel, wenn wir sagen, dass es irgendwie rund 4000 Jahre alt ist. Und der Konflikt ist real, oder? Da, wenn man so im Internet forschen tut, da gibt es riesige Abhandlungen und riesige Streitereien und man schlägt sich alles Mögliche um die Ohren zwischen, stimmt jetzt die C14-Methode oder stimmt die nicht und kann es überhaupt sein und sowieso. Und ich finde, Jetzt muss ich schnell nachschauen, was ich finde. Genau. Und wahrscheinlich finden da wieder, unter Umständen wieder die Kategorienverwechslungen statt. Und wenn auf der einen Seite Naturwissenschaft oder einfach die Leute, die das in der Schule hatten, und man hat ein häufiges Gefühl als Person, ja, Naturwissenschaft, das ist das Wort, oder das ist das Richtige. Dabei gibt es nicht ein einmaliges Wort, wo man sagt, so ist es. Sondern es gibt einfach Hypothesen, die einen aktuellen Umstand beschreiben, und die sind so lange gültig, bis man eine bessere gefunden hat. Ich beschreibe das gerne mit so einer geraden Strasse, oder? Das ist die aktuelle Hypothese. Und wenn wir das jetzt so anschauen, dann sagen wir, ja, die Strasse geht noch ewig gerade. Weil es ist nicht ersichtlich, dass es irgendein Hindernis gibt, und dann kann man sie weiter gerade bauen. Und unter Umständen, wenn man weiter forschen tut, entdeckt man, oder bildlich gesprochen auf dieser Strasse weitergeht, plötzlich sieht man, dass da von links so ein Hügelzug kommt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es vielleicht nicht ewig gerade weitergeht, sondern dass es dort eine Abweichung gibt. Und so ist es in der Wissenschaft auch. Oder es gilt so lange, dass es so ist. Und es kann aber auch, es muss sich teilweise wieder anpassen können. Oder es passt sich wieder an. Und es gibt nicht die Worte, sondern es ist einfach der aktuelle Wissensstand. Teilweise hat man auch das Gefühl, die Wissenschaft ist so exakt oder so wie die Strasse. Strasse, zwei gelbe Linien, das ist Strasse und alles ausserhalb ist nicht Strasse. Aber je weiter man forschen tut, umso mehr erkennt man, dass es teilweise auch nicht so eindeutig ist. Dass Licht, Teile und Wellencharakter hat und so weiter. Und das vergessen die Leute häufig, wenn sie sagen, aber die Wissenschaft beweist, es ist so und es muss so sein und 100% und kein Strich daneben. Auf der anderen Seite ist Theologie, oder mehr, wo wir die Bibel haben. Und eigentlich immer dann, wenn wir merken, oder das war in der Vergangenheit häufig so, immer dann, wenn die Wissenschaft am Ende war, haben wir gesagt, ja, da greift Gott ein. Oder? Dann hat Gott die Wissenslücke gefüllt, die naturwissenschaftlich, und irgendwann hat man es dann herausgefunden, ah, so funktioniert das, und schon ist Gott wieder ein Stückchen gestorben. Und man hat gesagt, ah, Gott gibt es gar nicht. Wir haben euch gerade bewiesen, wieder mal, dass es Gott nicht gibt. Ich glaube, es ist ja immer dann gefährlich, wenn wir als Theologen der Wissenschaft reinreden und sagen, ja, da in der Bibel steht das genau so. Für mich ist die Bibel absolut zentral und das Wort. Aber wir müssen uns, wenn wir die Bibel auslegen, immer wieder überlegen, was hat denn Gott eigentlich wollen sagen? Hat er bei der Schöpfungsgeschichte vor 4000 Jahren wollen ein Geologie-Fachbuch schreiben für das 21. Jahrhundert? Oder hat er den Leuten dazu mal wollen sagen, dass er die Erde erschaffen hat? Oder, und wenn Gott das den Leuten dazu mal wollen sagen, hat das einen Einfluss auf den Inhalt dieser Botschaft? Der kann nicht eine extrem komplexe Abhandlung machen, sondern versucht, dass sie einfache Worte, Kernbotschaft überbringen, dass die Leute das auswendig lernen können. Weil die Bibel ist nicht von Anfang an das Buch gedruckt worden und von Gott gekommen, sondern es ist am Anfang mündlich weitergegeben worden. Ich glaube, dass Gott nicht hat das Geologiebuch erschaffen, sondern dass er uns hat wollen sagen, dass er die Welt erschaffen hat. Dazu komme ich aber später noch. Dann finde ich es auch immer gefährlich, wenn wir uns wirklich 100% genau an einzelne Textstellen klammern. Und sage, ja, aber in meiner deutschen Übersetzung steht da genau das Wort drin. Weil dann vergessen wir häufig, dass das eine Übersetzung ist und der es übersetzt hat, der hat auch schon eine theologische Meinung und bildet die drin hinein. Darum finde ich, ist wichtig, dass wir den ganzen Bibelkontext anschauen, nicht nur eine einzelne Stelle rausfischen. Und dann kommen wir wieder zu dem, was ich eigentlich schon angetönt habe, was ich nur kurz antun will. Manchmal ist es gefährlich, wenn wir biblische Texte ganz wörtlich nehmen. Oder? Das ist wie das mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Oder? Einer geht das Kamel durch das Nadelöhr, wie ein Reicher in den Himmel kommt. Was machen wir mit dieser Stelle als reiche Schweizer? Alle unser Hab und Gut verkaufen und alle Versicherungen künden. Ich habe für mich, das ist jetzt ein theoretisch, ich muss einen Schritt weitergehen. Ich habe für mich einen Ansatz gewählt und ich versuche immer, überlegen bei jeder Bibelstelle, was ist meine was ist die Kernbotschaft von dieser Bibelstelle. Und die Kernbotschaft, die muss ich Ihnen wie durch die ganze Bibel durchziehen. Für mich ist das so wie eine Teilsgeschichte. Gott hat Abraham gesegnet im 1. Mose 12 und das zieht sich durch, der Segen für sein Volk und für alle anderen Völker, über Jesaja mit dem Gottesknecht, über die Evangelien, wo Jesus auf die Welt kam, bis in die Offenbarung. Das ist so eine Kernaussage, die sich durchzieht und die ist für mich nicht verhandelbar. Dort, aus meiner Sicht müssen wir dort hart dranbleiben. Das, was wir als Kernbotschaft von der Bibel, die sich durchzieht und nicht nur auf einzelne Bibelstellen abgebildet ist, an dem müssen wir festhalten. Und dann gibt es rundum noch, ich habe dem gesagt, interpretierbare Botschaft, die man vielleicht nicht 100% wörtlich mitnehmen, sondern im Kontext verstehen. Sei es im kulturellen Kontext oder auch sonst im Kontext. Und die Schwierigkeit ist jetzt zu unterscheiden, was ist Kernbotschaft und was ist kultureller Kontext und wie verstehen wir den heute. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch wirklich immer Gedanken macht, was gehört für mich in die Kernbotschaft und was gehört in den Aussenbereich. Und dass ihr diskutiert im Hauskreis, in der Gemeinde und so weiter, um da mehr Klarheit zu finden. Weil ich finde, an der Kernbotschaft, die müssen wir vertreten, auch gegenüber den Nichtchristen. Und bei der interpretierbaren Botschaft müssen wir sehr vorsichtig sein. Ist das wirklich 100% in dem Wort wörtlich so gemeint? Oder ist das, kann man das auch anders interpretieren oder anders auslegen? Ich möchte das gerne noch ein bisschen konkreter machen anhand von dem Energiethema. Ich mache das ganz schnell, das hat mir das letzte Mal schon erzählt, aber vor allem die das letzte Mal nicht gehört haben. Also im Neuen Testament, im Urtext, im griechischen Urtext, kommt an 30 relevanten Stellen der Begriff Energie vor. Energie ist ein Begriff, den Aristoteles etwa 300 vor Christus erfunden hat. Und man weiß aber nicht genau, bis heute kann man nicht genau definieren, was Energie ist. Man weiß einfach, sie kann nicht erschaffen werden in diesem Universum, sie kann nicht vernichtet werden. Und sie wandelt sich einfach um, sie muss wirken. Es ist nicht nur eine Kraft, sondern es passiert irgendetwas. Wenn ich Wasser im Stausee habe, dann fließt das ins Tal runter. Es kann Turbinen antreiben und Strom generieren, es kann aber auch das ganze Tal verwüsten, wie wir in letzter Zeit eindrücklich erlebt haben. Und aufgrund von den 30 Bibelstellen können wir erfahren oder können wir sehen, dass wir Gottes Wirken als Energie wahrnehmen können. Und unter anderem hat er auch geschrieben im Epheser, dass Gott Jesus energisiert hat, wo er ihn von den Toten auferweckt hat. Und aus dem kann man eigentlich ableiten, dass Gott, wenn er energisiert, auch zum Leben erweckt, schöpft, schaffen tut. Er schaffen tut. Und das finde ich einen super coolen Ansatz, auch zum mit Nicht-Christen reden. Wir haben das Bild davon, dass Gott mit Energie etwas erschaffen tut. Und die Naturwissenschaft, die hat herausgefunden, oder nach naturwissenschaftlichen Theorien, hat es am Anfang einen Urknall gegeben, wo Energie, extrem viel Energie vorhanden war. Und daraus ist Massen entstanden, ist unser ganzes Universum entstanden. Und so ein erster Ansatz, um die gute Botschaft von Gott weiterzugeben, und der Gelkreis wäre jetzt eine theologische Betrachtung und der Blau könnte eine naturwissenschaftliche Betrachtung sein. Und die Schnittmenge wäre, über die Energie zu reden. Dass wir dort das Gemeinsame suchen und nicht versuchen, den anderen zu überzeugen, wer jetzt Recht hat. Und unsere Mitmenschen sagen, hey, du vergiss es, das ist alles Blödsinn. Du musst glauben, das, was ich glaube. Und die, dass sie nicht sagen, das ist alles Blödsinn, es gibt keinen Gott, du musst glauben, was ich glaube. Um das darzustellen, habe ich mir ein Bild gemacht. Ich muss schnell schauen, dass ich nichts vergesse. Genau. Ich stelle so etwas gerne in Bilder dar. Oh, jetzt ist das Rot ein bisschen schwach. Ich kann mir noch vorstellen, rundum da, das wäre noch ein bisschen mehr Rot da hinten. Es sieht jetzt am Beamer ein bisschen schlecht aus, am Bildschirm sieht es besser aus. Das wäre Rot. Und Gott hat am Anfang das Universum erschaffen. Die Ellipse stellt das Universum dar, durch Energie. Und mit dem Erschaffen vom Universum hat er auch Materie erschaffen, Raum erschaffen, Zeit erschaffen. Und innerhalb von dem Universum gelten die naturwissenschaftlichen Gesetze. Außerhalb ist Gottes Dimension. Das ist Ewigkeit. Wenn es keine Zeit gibt, ist es zeitlos, dann ist es ewig. Da gibt es keinen Raum, keine Zeit und auch naturwissenschaftliche Gesetze gilt dort nicht. Gott hat nicht nur die Erde und die Sonne erschaffen, er hat auch den Menschen erschaffen, als Materie, schwarz dargestellt. Und vielleicht ist es noch so als kleine Randbemerkung. Wenn das die Sonne ist und die Sonne die stellt nur einen Bruchteil von der Energie dar, vom Universum, was es gebraucht hat. Und probier mal in die Sonne zu schauen. Und dann siehst du die Energie. Und vielleicht ist das so wie ein Bild für die Heiligkeit von Gottes. Dass er hat nur einen kleinen, so mit einem Fingerschnips, Energie losgelassen, das ganze Universum erschaffen. Wie viel Energie muss denn da rundum noch sein? Und vielleicht zeigt das auch das Bild, die Heiligkeit von Gott, die wir in dieser Mosestelle gesehen haben. Darum können wir vielleicht Gott gar nicht wahrnehmen, weil er eben viel heiliger ist. In der Natur sehen wir, wie alles wachsen tut. Wir haben das vielleicht gesehen, die vier Bilder von der vier Jahreszeiten, es wächst alles und die Energie, die ist in der Natur drin. Ihr mögt euch erinnern, dass kleine Bäumchen aus dem Fels heraus wachsen tut. Und es ist wie drin, es wächst und es geht weiter. Und in der Natur passiert sehr wenig sprunghaft, sondern alles entwickelt sich weiter. Darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Gott einen Anfangsimpuls gehabt, alles richtig auf die Beine gestellt hat und in den Prozess von der ganzen Entwicklung festgestellt hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Gott und dass der Entwicklungsprozess nicht nur 6 mal 24 Stunden gedauert hat, sondern viel längere Zeit gedauert hat. Ich kann mir auf der anderen Seite auch sehr gut vorstellen, dass Gott die Welt erschaffen hat, so wie wir sie kennen, und es einfach so gemacht hat, dass wenn wir jetzt zurückschauen mit all unseren Hypothesen, dass wir das Gefühl haben, es geht Millionen von Jahren zurück. Aber eigentlich ist das einfach der Anfangszustand, den er schon so hergestellt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist bei der Strasse, wie wenn nach 500 Metern ein Bildschirm stehen würde, wo uns ein Bild würde suggerieren, dass es noch viel weiter geht. Und wenn wir loslaufen würden in der Zeit, würden wir nach 500 Metern gegen den Bildschirm tätschen. Ich kann mir beides vorstellen. Und ich finde, das ist für mich, ob es jetzt 6 mal 24 Stunden gewesen sind oder 4'000 Milliarden Jahre, für mich ist das wie grüner Bereich, interpretierbar, wenn ich mit Nicht-Christen rede. Ich finde keine Aussage und ich finde, in beiden Hypothesen, bei beiden Überlegungen ist die Schöpfungsgeschichte relevant. Gott hat die Erde erschaffen. Egal, ob es jetzt nach 6 Tagen in dem Zustand, wie wir sie kennen, erschaffen hat oder eben den Anfangsimpuls gehabt und sie entwickeln lassen hat. Der Mensch, er hat seine Stufen geschaffen. Ob das jetzt in einer symbolischen, beschreibenden Art, wie es häufig in der Bibel passiert, anhand von 6 Tagen, damit es der Mensch verstehen kann. 6 Zeiteinheiten, weil früher hat man wahrscheinlich Zeiteinheiten also mit Tag und Nacht gut verstanden und mit 4 Milliarden Jahren hat er wahrscheinlich ein Problem gehabt, um sich das vorzustellen, die ersten Leute. Der Mensch, es ist in Stufen entstanden, habe ich schon gesagt, der Mensch ist eher am Schluss entstanden, lese ich die Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfungsgeschichte lese ich auch, dass der Mensch 6 Tage arbeiten soll und am 7. Ruhe. Es ist eigentlich auch noch gäbig, dass wir nicht 6 Milliarden Jahre arbeiten und dann 1 Milliarden Jahre Ruhe. Für mich ist beides möglich. Und wenn ich mit Leuten diskutiere, dann muss ich nicht das verteidigen, dass es jetzt die 6 Tage oder 7 Tage sind. Ich finde, lass uns aufs Gemeinsame konzentrieren, auf die Energie, darauf, dass Gott, dass es außerhalb vom Universum eine Dimension von Gott gibt. Weil für das hat die Wissenschaft keine Erklärung. Dass wir Gottes Wirken können erleben können. Dass wir es können sehen können. Ich glaube, unser Gott ist so gross, wir müssen uns nicht verteidigen an so kleinen Stellen. Und ich glaube, dort müssen wir wie das, die Botschaft von ihm transferieren, dass es die Leute können verstehen und dass für sie nicht einfach völlig unverständlich ist. Ich finde, an diesem Beispiel kann man auch noch wunderbar weiterentwickeln, die ganze Heilsgeschichte. Ich mache das jetzt in extrem schnellen Sprüngen, aber einfach, um euch zu zeigen, wie man so etwas auch erklären könnte. Gott hat den Menschen nicht nur als Materie erschaffen, sondern er hat gesagt, ich erschaffe ihn nach meinem Ebenbild. Lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Darum habe ich da so blau leicht versetzt, so das geistige Wesen gezeichnet. Es gibt nicht nur den Körper, sondern es gibt auch die Seele. Wir haben den Geist. Und spannend ist, auch in diesem Geist hat es Energie, aber da komme ich dann später dazu. Und Gott, weil wir Sünder sind und eigentlich nicht können in den Bereich kommen von Gott, hat Gott sich selber auch in einen materiellen Mensch verwandelt. Und ist auf die Welt gekommen und ist für uns gestorben. Und wenn wir uns bekehren, dann will Gott selber, ich also jetzt als rotes Mönchli, in diesem Körper, in diesem materiellen Körper leben und Gemeinschaft haben mit uns und mit uns unterwegs sein. Und wenn, weil alles zeitlich ist und nach dem zweiten thermodynamischen Grundsatz auch alles verfällt, wird unser Körper mal verfallen. Aber der Geist, der in Gemeinschaft lebt, mit dem Heiligen Geist, die können über in die Ewigkeit. Aus dem Universum raus, ins andere Universum, in die Ewigkeit. Und ich finde das eine super Botschaft und ich glaube es auch, dass man mit solchen Ansätzen viel einfacher das kann, die Botschaft weiterbringen und dass man eine gemeinsame Basis hat, wo man auf der Schöpfung, auf der Energie starten kann. Jeder Mensch merkt, dass nicht nur Fleisch und Knochen ist, sondern dass noch etwas anderes ist, mit Bedürfnis, mit Sehnsucht, mit einem Geist, mit einem Sinn, den er braucht im Leben. Und wenn wir dort das aufnehmen und können zeigen, wie wir das sehen, aus theologischer Sicht, dann können wir plötzlich anfangen, Effekte und Umstände mit der Kategorie von der Naturwissenschaft und der Kategorie von der Theologie verbinden. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir auch so Bilder schaffst, auch so Geschichten ausdenkst, wo du das zusammenbringst, wo du kannst die gute Botschaft von Gott weitergeben. Es muss nicht die sein, es kann anders sein. Dass du darum ringen tust, wie kann ich die schwierigen Fragen, die schwierigen theologischen Fragen von meinem Umfeld, wie kann ich die erklärbar machen, ohne dass ich von meiner Kernbotschaft wegrücken muss. Aber so, dass es nicht allen aktuellen also dem aktuellen Wissensstand der Menschheit widersprechen tut. Und jedes Gefühl hat, aber wenn du das glaubst, dann bist du aus dem Mittelalter. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht fest vor den Kopf gestoßen, verunsichert. Ich glaube, dass Gott grösser ist. Und egal, was die Naturwissenschaft herausfindet, sie werden immer auf jede beantwortete Frage 10 neue finden. Und mit jeder beantworteten Frage werden wir sehen, dass Gott noch grösser ist. Noch weiser ist. Man hat das gesehen an der Quantenphysik, man sieht das überall. Aus jeder Frage entstehen 10 neue, die Gottes Größe zeigen. Ich weiss, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplex, ein bisschen durcheinander, ein bisschen neu, ein bisschen schwierig gewesen. Ich möchte dir gerne einfach 2 Minuten Zeit geben, um darüber nachzudenken, sagen, Gott ist grösser wie alles andere. Vielleicht darüber nachdenken, Kernbotschaft, wo habe ich Kategorienverwechslung, wo gibt es Gemeinsamkeiten, was gehört zu meiner Kernbotschaft. Einfach das mitnehmen, ein bisschen wälzen, vielleicht auch mitnehmen in die nächste Woche. Spannend finde ich noch die 2 Geschichten, wo Jesus seinen Umgang mit dem Sabbat, dem heiligen Gesetz vom Sabbat, 6 Tage arbeiten, am 7. Ruhe, wie er das gehandhabt hat. So als Mitnahme für die nächste, zum Nachdenken für die nächsten Tage. Ich gebe euch 2 Minuten Zeit und nachher singen wir ein Lied.